Midianiter befreien. Ja, ich sende dich. Aber mein Herr, rief Gideon, womit soll ich Israel denn befreien? Meine Heereseinheit ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Ich werde mit dir sein, sagte Jahwe, und du wirst die Midianiter schlagen wie einen einzelnen Mann. Wenn du mir so viel Gunst erweisen willst, dann gib mir doch ein Zeichen, dass du wirklich mit mir redest. Geh bitte nicht weg, bis ich zurückkomme. Ich will eine Gabe bringen und vor dir niederlegen. Ich warte, bis du wiederkommst, versicherte er. Da ging Gideon nach Hause, bereitete ein Ziegenböckchen zu und backte ungesäuertes Brot aus einem Backtrog voll Mehl. Dann legte er das Fleisch in einen Korb, goss die Brühe in einen Topf und brachte alles unter die Terebinte, um es dem Engel Jahwes anzubieten. Doch dieser sagte, nimm das Fleisch und die Brote und leg sie da auf den Felsen, aber die Brühe schütte weg. Gideon tat es. Dann berührte der Engel Jahwes mit der Spitze seines Stabes das Fleisch und die Brote. Da schlug Feuer aus dem Felsen und verzehrte alles. Gleichzeitig verschwand der Engel Jahwes. Als nun Gideon sah, dass es wirklich der Engel Jahwes gewesen war, rief er, weh mir, Herr mein Gott, ich habe dem Engel Jahwes in die Augen gesehen. Doch Jahwes sagte zu ihm, Shalom, beruhige dich, hab keine Angst, du musst nicht sterben. Da baute Gideon an derselben Stelle einen Altar und nannte ihn Jahwe Shalom. Der Altar steht heute noch in Ophra, der Stadt der Abiezer-Sippe. Die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich, vielleicht ganz kurz, ich werde in der Predigt du sagen, nicht weil wir uns so gut kennen, auch leider nicht, weil ich euch schon wieder erkennen kann, aber einfach, weil es darum geht, dass Gott nicht mit ihnen spricht, sondern mit dir. Es ist immer persönliche Sache, wenn Gott zu einem kommt. Und darum geht es schließlich, deswegen per du. Wir haben hier Begegnung von einem Mensch mit Gott. Im Alten Testament, circa 1100 Jahre vor Christus, im Land Israel, da wo Gottes auserwähltes Volk lebt. Aber in der Zeit nicht in Frieden. Ganz im Gegenteil, in einer tiefen Krise. Vielleicht passt der Text auch deswegen besonders gut, jetzt gerade. Das Volk Israel lebt in Angst vor ihren Nachbarn, vor den Midianitern oder anderen. Die kommen nämlich immer wieder und überfallen das Land. Sie verwüsten alles, verbrennen oder plündern die Felder mit dem Getreide, klauen alles, was sie finden, nehmen das Vieh mit, sodass für die Israeliten kaum noch was zum Leben übrig bleibt. Und das Volk Israel schafft es einfach nicht, sich dagegen zu wehren. Wie kann das sein? Es geht ja hier nicht um irgendjemand, sondern es geht um Gottes auserwähltes Volk. Die Menschen, die sich der Allmächtige, der lebendige Gott ausgesucht hat. Und die müssen ständig sich fürchten vor irgendwelchen anderen Völkern? Wo ist denn dann ihr Gott? Das ist die Frage, die sie sich auch stellen, aber die sie selber gar nicht so ganz beantworten können, weil sie gar nicht so viel von Gott wissen. Sie haben Gott ziemlich vergessen. Hier steht in der Bibel, sie taten, was böse vor Gott war. Und deshalb sind sie in ihrer miesen Lage. Aber wenn man genau hinschaut, dann ist es nicht so, dass Gott sagt, ihr interessiert euch nicht für mich, deswegen bestrafe ich euch und tue euch Böses. Gott gibt ihnen nicht aktiv Ohrfeige oder schwächt sie, nein. Gott bestraft sie nicht, sondern Gott zieht sich nur zurück. Er lässt sie einfach ihre Fehler machen. Die Israeliten kochen ihr eigenes Süppchen und das lässt Gott sie auslöffeln. Deshalb sind sie hier in solchen Schwierigkeiten. Und die Israeliten fliehen, die weichen zurück, die verkriechen sich in den Bergen und in den Höhlen. Aber das hilft ja auch nichts. Das Problem bleibt und Israel wird sehr, sehr schwach. Gott lässt sein Volk in Ruhe und das bringt die Unruhe. Das Ganze ist jetzt über 3000 Jahre her, aber wie leben wir eigentlich heute unseren Alltag? Wie reagieren wir auf Schwierigkeiten, wenn sie uns begegnen? Wie reagierst du? Ziehst du dich zurück? Wirst du innerlich schwächer und lässt dich von den Schwierigkeiten bestimmen? Das ist nicht Gottes Weg. Vielleicht einfach mal als Merksatz, wenn Gott dich in Ruhe lässt, dann gibt es Unruhe. Wenn das nächste Mal irgendwo Unruhe in dein Leben kommt, irgendwelche Schwierigkeiten, dann denk mal nach, wie sieht Gott die Sache? Hast du ihn wo rausgehalten, wo er eigentlich unbedingt mitreden sollte? Ist das die Suppe, die du gekocht hast? Es muss nicht sein, dass das die Antwort ist. Ich bin mir sicher, manchmal gibt es ganz andere Gründe. Manchmal gibt es gar keinen bestimmten Sinn drin. Aber drüber nachdenken ist auf jeden Fall wert. Die Israeliten, die denken auch nach, woran liegt es, was können wir tun? Aber sie brauchen 7 Jahre, um in ihrem Leid auf eine gute Idee zu kommen. Nach 7 Jahren rufen sie zu Jahwe, zu dem Gott, dem sie gehören. Das ist für mich ja auch immer so ein bisschen ein Mahnruf. Wie lang brauche ich eigentlich? Ganz egal, was der Grund für meine Schwierigkeiten ist, die Reaktion ist immer die richtige. Zu Jahwe schreien, ihn zu meinem Gott machen, zu deinem Gott machen, vielleicht wieder zu deinem Gott machen. Gott hört. Auch wenn wir Menschen uns vor ihm verschließen, verschließt er sich nicht vor uns. Gott hört und Gott reagiert. Er sendet einen Propheten vor Gideon, durch den er zu den Israeliten spricht. Er erinnert sie, ich habe euch schon öfter gerettet, zum Beispiel aus Ägypten. Ich habe euch das Land hier gegeben und ich habe euch gesagt, ihr sollt keine anderen Götter fürchten und ehren. Ganz besonders nicht die von den Völkern, die hier vorher gewohnt haben. Aber ihr wolltet nicht auf mich hören. Deshalb seid ihr jetzt in Schwierigkeiten. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Predigttext. Gott hat seinem Volk erklärt, warum sie es schwer haben, aber dabei lässt er es nicht. Sie schreien zu ihm und Gott erbarmt sich. Gott geht auf sein Volk zu. Der Engel des Herrn kommt auf die Erde und setzt sich da erstmal unter den Baum vor der Kälte. In der Kälte hat sich ein gewisser Gideon verkrochen. Der Gideon drischt in der Kälte heimlich Weizen. Das bisschen, das noch übrig ist, weil ja die Nachbarvölker fast alles geplündert haben. Der Engel des Herrn geht zu Gideon und begrüßt ihn. Jahwe ist mit dir, du tapferer Held. Das muss man mal sacken lassen. Gideon ist doch nur ein ganz normaler Mann. Und wie alle anderen leidet er unter der ständigen Angst, der inneren Unruhe, die die Plünderungen verbreiten. Wie alle anderen tut er eben, was er kann, um trotzdem zu überleben. Er versteckt sein bisschen Weizen in der Kälte und drischt es dort. Wie alle anderen vergisst er Gott dabei. Und trotzdem spricht ihn der Engel Gottes mit, du tapferer Held, an. Warum? Ganz einfach, weil Gott bei dir mehr sieht als du. Auch bei Gideon sieht Gott was anderes, als er selber sieht. Weißt du, wer du in Gottes Augen bist? Das hängt nicht davon ab, wie du dich fühlst. Gott sieht in dir nicht den Angsthase oder den Versager oder den Betrüger oder den Egoist oder den Schwächling, sondern Gott sieht dich als sein Kind und wünscht sich so sehr, dass du ihm dein Leben anvertraust, mit allem, was dazugehört. Falls es dir schwerfällt, dich so mit Gottes Augen zu sehen, dann empfehle ich dir Lektüre. Ein Stück aus der Bibel nämlich, wo es für mich so eindrücklich ist. Lies doch mal den Anfang vom 1. Korintherbrief. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, weil es so viele Schwierigkeiten da gibt, weil es da drunter und drüber geht. Aber er fängt nicht an mit Guten Morgen, ihr Versager. Sondern Paulus fängt den Brief an mit der göttlichen Perspektive. Obwohl in Korinth alles andere als perfekt alles lief. Deswegen meine Empfehlung für heute Nachmittag, nimm dir deine Bibel, lies doch mal den Anfang vom 1. Korintherbrief oder, wenn du mehr Zeit hast, den ganzen Brief und schau dir das besonders an. Gideon ist hier auf jeden Fall erstmal ziemlich überrascht, perplex und dann antwortet er und ignoriert die Anrede mal. Vielleicht, weil ihn der andere Satz noch mehr überrascht. Jahwe ist mit dir. Das ist eine besondere Anrede, die findet sich, wenn ich es richtig gefunden habe, noch ein anderes Mal in der Bibel. Aus dem Mund eines Engels zumindest. Nämlich bei Maria. Als der Engel Gabriel ihr ankündigt, dass sie den Messias gebären wird. Auch da wundert sich Maria, was ist das für ein Gruß? Gideon fragt sich auch, was das bedeuten soll. Schließlich spürt er nichts davon, dass Jahwe mit ihm ist. Wo sind denn die Wunder, fragt er den Engel des Herrn, Früher war Gott mit uns, als er uns aus Ägypten befreit hat, aber jetzt, da hat er uns verlassen und verstoßen. Gideon beschwert sich nur über die schwierige Lage und fragt, wo ist Gott? Und merkt gar nicht, mit wem er spricht. Der Engel des Herrn steht vor Gideon. Der Engel des Herrn ist immer Gott selber in Menschengestalt. Man kann sagen, sowas wie der alttestamentliche Jesus, der steht vor ihm. Und Gideon zweifelt dran, dass Gott da ist. Geht's uns manchmal auch so? Verpassen wir vielleicht bei unseren Alltagssorgen ganz schön oft, dass Gott doch ständig da ist, sich um uns kümmert? Womöglich spricht Gott ganz direkt zu uns durch einen anderen Menschen oder durch sein Wort oder irgendwie und wir nehmen es gar nicht wahr, weil wir uns um uns drehen, über unsere kleinen Schwierigkeiten uns beschweren. Hier steht jetzt sogar, dass Jahwe direkt mit Gideon spricht. In Gestalt des Engels, wo es sagt, Jahwe, geh du los. Du sollst dein Volk befreien, ich sende dich. Was will man mehr? Gideon will befreit werden von den Midianitern. Gideon will das alles haben. Und Gott direkt sagt zu ihm, geh du, ich sende dich. Jetzt bin ich ja heute hier, eigentlich, weil ich mir das auch wünsche. Und ihr euch vielleicht auch. Ich habe es zu Michael mal am Telefon gesagt, ich fände es schon cool, wenn irgendwie vor einem halben Jahr an meiner Wand plötzlich Hand auftaucht wäre und Ergersheim hingeschrieben hätte. Und ich habe das noch nie gehört oder so. Und dann fügt sich das so. Man wünscht sich das ja manchmal. Wenn dann der Engel Jahwes zu mir kommt und sagt, geh du dahin, ich sende dich. Was will man mehr? Dann geht's doch los, oder? Beim Gideon ist es nicht ganz so einfach. Er lässt sich nicht so leicht überzeugen, sondern er ist skeptisch. Er sagt, womit soll ich Israel denn befreien? Mein Herr ist das Kleinste im ganzen Stamm und ich bin der Jüngste in der Familie. Da gibt es doch tausend, die besser geeignet sind. Gideon schaut auf sich und sieht keine Möglichkeiten, wirklich was gegen die Midianiter zu tun. Kein großes Heer, kein großes Vermögen, keine große Familie, noch nicht mal der größte Bruder. Aber Gott lenkt den Blick anders. Weg vom Mensch Gideon hin zum Gott Jahwe. Sagt, ich werde mit dir sein und du wirst die Midianiter schlagen wie einen einzelnen Mann. Gideon hat mit seiner kleinen Familie, seinem kleinen Heer absolut keine Chance gegen die Midianiter und alle anderen. Dafür sind es viel zu viele. Aber es ist ganz egal, wie viele Feinde er sieht. Am Ende besiegt Gott für ihn alle Feinde, als ob es ein einziger wäre. Das gilt auch für dich. Wenn Gott für uns ist, wer sollte gegen uns sein? So steht es in der Bibel. Es ist egal, wie viele Feinde du siehst, wie viele Schwierigkeiten und Hindernisse auf deinem Weg mit Gott. Wenn Gott für dich ist, dann hat er alles besiegt, was dir wirklich Probleme machen kann. Jesus hat am Kreuz den einen Feind besiegt, der dir wirklich Schwierigkeiten machen kann. Denk das nächste Mal dran. Wenn Gott für dich ist, dann gibt es nichts, was gegen dich bestehen kann. Und Gott ist für dich. Nichts kann dich von Gottes Liebe trennen. Er ist für dich. Jesus ist sogar für dich gestorben. Jetzt hat's Gideon begriffen, oder? Los geht's, sollte man meinen. Aber er ist wirklich ein skeptischer Mensch. Er bittet Gott noch um ein Zeichen. Das finde ich schon ziemlich mutig. Aber er bittet Gott noch um ein Zeichen. Dann geht er los, schlachtet ein Ziegenböcklein, bereitet es zu, backt Brotfladen, kommt nach ein paar Stunden wieder mit dem guten Essen. Der Engel Gottes, Jesus, quasi ist noch da. Gott kennt keine Hektik, sondern er wartet ganz oft geduldig auf uns Menschen. Gideon bringt ein Opfer für Gott. Obwohl in der Zeit alles knapp war, beweist er sein Vertrauen, sein Glauben schon, dadurch, dass er Fleisch und Brot zubereitet und Gott bringt. Er erhofft sich als Zeichen sicherlich, dass Gottes Opfer annimmt. Gott tut noch mehr. Er nimmt es nicht nur an und isst mit Gideon, sondern er tut ein Wunder. Gideon legt das Fleisch und das Brot auf den Fels, gießt die Brühe aus, dann berührt der Engel Jahwes das Fleisch und die Brote mit seinem Stab und Feuer fährt aus dem Felsen und verzehrt alles. Danach verschwindet der Engel. Jetzt hat's beim Gideon geschnackelt. Jetzt kapierte Gideon, dass er es gerade wirklich mit dem Engel Jahwes zu tun hatte. Wir hatten das schon zu Beginn. Wie oft sind wir blind für Gottes Handeln, kapieren es erst im Nachhinein. Damit sind wir wenigstens in guter Gesellschaft. Und auf keinen Fall gibt Gott uns deshalb auf. Gideon bekommt es jetzt mit der Angst zu tun. Kein Mensch, der mich sieht, bleibt am Leben. So steht es in der Bibel. Und Gideon hat doch gerade Gott gesehen. Aber Gideon muss nicht sterben. Er hat den Engel Jahwes gesehen, Jesus. Aber wir wissen heute, kein Mensch, der auf Jesus schaut, muss sterben. Sondern gerade das Gegenteil. Wer auf Jesus schaut, der bekommt nicht den Tod, sondern Leben. Jesus musste sterben, weil er auf uns Menschen geschaut hat. Und Jahwe spricht nochmal zu Gideon. Shalom, beruhige dich. Hab keine Angst, du musst nicht sterben. Shalom, Friede sei mit dir. Gideon bekommt Friede von Gott. Mittendrin in seiner Armut, in der Not, in der Bedrohung, in der er lebt. Mitten in der Verwirrung, die er fühlt bei allem, was er eben erlebt hat. Mitten in der gefühlten Gottverlassenheit Gideons begegnet Gideon Gott selber. Und das führt ihn eben nicht weiter in die Not, sondern gerade raus. Weil er, wenn auch sehr zögerlich, Gott vertraut. Mit dem wenigen, was er hat, mit seinem ängstlichen Herz. Für mich ist das so eine wunderbare Geschichte. So grundehrlich ist die Bibel nämlich auch immer wieder. Gideon ist kein großer Held von Anfang an und Gott kommt zu dem, der sowieso vorne steht und sagt, mach mal weiter so, das passt schon. Sondern Gideon ist ein ganz normaler Mensch, wie du und ich. Der kapiert nicht alles sofort, sondern nach und nach. Der ist nicht sofort mit Feuereifer bei allem dabei, sondern er braucht Ermutigung, er braucht den Zuspruch Gottes. Aber am Ende, und das zählt, am Ende vertraut Gideon Gott. Das führt für ihn und sein ganzes Volk, für alle Menschen um ihn herum, zum Frieden. In dem ist Gideon uns ein Glaubensvorbild. Nicht darin, dass er nachher die Midianiter besiegt, dass er so ein Riesenheld ist am Schluss, sondern darin, dass Gideon Gott vertraut. Ganz schlicht eigentlich. Das ist das Vorbild für uns. Gott ist uns in Jesus als Mensch begegnet. Gott hat für uns alles besiegt, was uns wirklich im Leben schaden kann. Gott möchte uns ewiges Leben schenken. Nicht, weil wir so wunderbar sind und so stark, sondern wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen. Das dürfen wir tun, so schlicht wie Gideon uns tut. Jesus ist am Ende der, der Leben verändert. Der, der Gideon beruft und der auch dich und mich beruft. Der, der Gemeinde baut, hier in Ergersheim, in Gröbming, überall auf der Welt. Jesus ist der, der unseren größten Feind mit ihm den Tod besiegt hat, der uns deshalb neues Leben schenken möchte. Und genau dem dürfen wir uns anvertrauen und am Ende Frieden finden für unsere Seelen, für unser Leben, ganz egal, was außenrum los ist. Das dürfen wir machen wie der Gideon. Amen. Wir wollen beten. Vater im Himmel, das ist so wunderbar zu sehen, dass du uns siehst. Es ist so wunderbar zu erleben, wie du eingreifst bei anderen. Es ist so wunderbar im Rückblick zu sehen, wie du bei uns eingegriffen hast. Danke, dass wir dir alles anvertrauen dürfen, was uns bewegt. Dass du den größeren Blick auf die Dinge hast, auf die Corona-Krise, auf alle Sorgen, die wir haben, egal ob es finanziell oder familiär oder gesundheitlich oder sonst wie ist. Es ist so gut zu wissen, dass du uns nachgehst, dass du Geduld mit uns hast, dass du für uns schon alles getan hast, was nötig ist, damit wir Frieden finden. Bitten dich einfach darum, dass du zu uns sprichst, gerade dann, wenn wir uns schwach fühlen. Dass du uns aufrichtest und ermutigst, dass du uns Frieden gibst. Danke dafür. Amen.